Thema, so unsere Kampagne, kann man aufschalten. Zum 42-Tage-Leben für unsere Freunde ist einmal von der Thematik auf 42 Tage beschränkt, aber es gilt natürlich letztlich darum, dass wir 365 Tage im Jahr für andere können da sein, so wie es Gott brauchen will. Ich möchte noch die Christine bitten, vorzukommen, weil von ihr auch hören, wie sie das erlebt hat. Wir haben am Morgen ja das Thema mit Interesse, das Evangelium weitergeben. Und wie hast du das Evangelium gehört und das Interesse daran bei dir ist schwach geworden und bis zum Glauben gekommen?
Also ich hatte nicht so eine einfache Kindheit und bin schon als Kind, schon als Teenie sehr fragend, sehr suchend gewesen. Auch nach dem Sinn vom Leben. Und habe so dann auch junge kennengelernt, junge Christen, die sich Zeit genommen haben, mich diesen Fragen zu stellen und mir Antworten zu geben, sich zu investieren in mich, mich zu respektieren mit all meinen Fragen und mir auch Zeit zu lassen. Und es ist wirklich eine ganz geniale Zeit war mit ihnen zusammen, wo ich dann gemerkt habe, was sie haben, wo immer der Wunsch nach mehr gewachsen ist. Für den Glauben, für Jesus Christus, für die Bibel, wo ich dann anfange, die Bibel zu lesen. Und vor allem auch dann die Zeit, wo Jesus vor allem mich gefunden hat, wo ich die Erlösung erfahren habe, die Befreiung in ihm, hat mich das so begeistert und ich bin heute noch überzeugt, dass das einfach alle Menschen brauchen.
Ja, und wie hast du es, wie lebst du interessiert für Freunde, für andere Menschen?
Also ganz konkret in meiner Nachbarschaft. Denke ich, ist es immer wieder darum, das Leben zu teilen, Anteil zu nehmen an den Leuten, an den Personen, mit ihnen zu reden. Aber auch ihnen Anteil zu lassen an meinem Leben. Ihnen auch zu erzählen, wie es mir geht, was mich beschäftigt, auch wenn es mir manchmal nicht so gut geht. Und so gibt es auch gute Gespräche immer wieder. Und ganz konkret haben wir es jetzt gehabt mit unseren Handwerkern im Haus. Wir haben über 3 Wochen Handwerker im Haus gehabt. Ich habe ihnen Kaffee gemacht, ich habe ihnen Mineralwasser aufgestellt, sie haben immer gesagt, das sei nicht selbstverständlich. Aber ich habe mir auch Zeit genommen für sie. Auch in der Pause innen haben wir miteinander oft banale Sachen. Und in den letzten Tagen war dann ein Handwerker ein bisschen krank gewesen. Er hatte Bauchweh gehabt. Ich habe ihm dann angefangen, Kamillentee kochen und Fenkeltee bringen. Und so am letzten Tag hat es noch wirklich ein tieferes Gespräch gegeben und das war sehr spannend gewesen. Und ich bin gespannt, sie kommen nochmals, es ist noch nicht ganz fertig, ob es dann weitergeht.
Ja, danke vielmals für dein Erzählen. Und wenn jemand ein Vorbild ist für unser Verhalten, interessiert gegenüber anderen Menschen, dann ist es Jesus. Jesus, der in diese Welt gekommen ist und sich für uns ganz dahingegeben hat, der von der Herrlichkeit des Vaters zu uns heruntergestiegen ist in unserer Welt, in unserem Leben, in unseren Stufen, wie es Philipper 2 sagt. Und mit dem Vers Leitvers von heute uns zeigt aus Matthäus 9, Vers 36, als er aber die vielen Menschen sah, hat er großes Mitleid mit ihnen, denn sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirten. Ich möchte das durch die Reihen gehen. Jetzt dürft ihr mal etwas rausnehmen, müsst nicht hineinlegen. Der Leitvers von heute, wie Jesus sich für die Leute interessierte und sich immer noch interessiert. Wenn es hier heißt, er hatte großes Mitleid mit den Menschen, oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, tiefes Erbarmen, steht im griechischen Grundtext ein ganz starkes Wort, das man auch übersetzen könnte mit: Es drehte ihm das Herz oder den Magen im Leibe herum. Es ging ihm wirklich sehr tief, wie wir es oft sagen, es ging ihm unter die Haut. Er hat einfach nicht nur uns so von Ferne sei herzlich gegrüßet, behandelt, sondern er neigt sich den Menschen tief ergriffen zu. Da ist Jesus für uns ein Vorbild. Es hat ihm etwas gekostet. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht wie bei einer Szene, wenn wir in einen Unfall involviert sind, in einer Straße, wird ein Kind hart von einem Auto angefahren, auf die Straße geworfen, und nun sehen wir das schöne kleine Kind am Boden liegen mit Prellungen, mit Blutungen und Schürfungen im Blut innen. Und wenn wir das dann so sehen, dann dreht sich da etwas aus Mitleid des lieben Geschöpfes, dreht sich da etwas in uns zusammen. Und so ist es vielleicht ein kleiner Vergleich zu dem, was Jesus für uns empfindet. Und ich denke, das muss Gott uns immer wieder neu schenken. Dieses Erbarmen, dieses Mitleid, diese Anteilnahme, die von innen herkommt, und die muss Jesus in uns bewirken. Sonst wird es gekünstelt oder irgendwie programmiert. Wenn wir gewisse Leute an der Haustüre haben, die Zeugen Jehovas, dann merke ich, da kommt irgendwie ein Programm. Und wenn ich ihnen dann erkläre, ja, ich kenne Jesus, ich habe eine Wiedergeburt erlebt, er lebt durch den Heiligen Geist in meinem Leben, dann gehen sie gar nicht darauf ein, sondern es spielt einfach ihr Programm weiter ab. Und das möchte Jesus nicht. Und das darf auch bei uns nicht der Fall sein. Es muss echt sein. Man redet heute das und bezeichnet es als authentisch, wirklich persönlich gelebt. Wir wollen ihm den Anteil geben, wir wollen Anteilnahme ergeben und weitergeben. Christina hat von unserer Nachbarschaft erzählt, ein bisschen weiter im Quartier habe ich Kontakt bekommen, Christina dann auch, zu einem Ehepaar aus Kroatien, die schon einige Jahre bei uns hier in der Schweiz leben. Und ich habe immer wieder im Gespräch Anteil genommen an ihrem Erleben, und da waren sie so sehr erstaunt, dass wir als Schweizer uns so für sie Zeit nehmen, um mit ihnen etwas zu erleben, Anteil nehmen und hören, was sie bewegt. Er hat mit der Schulter Probleme, musste operieren, kann nicht mehr arbeiten, er ist Maurerpolier. Und ist jetzt besorgt, dass ihm gekündigt wird. Und ich habe ihnen auf Weihnachten einen lieben Kartengruß gesendet und habe auch einen Kalender beigelegt von der MEOS in Kroatisch mit schönen Bildern, für jeden Monat einen Bibeltext und ihnen das zu Weihnachten geschenkt. Und das hat sie berührt, hat sie überrascht, dass man so Anteil nimmt. Wir haben sie dann auch eingeladen zum Kaffee, weil für solche Leute mit ihrer Kultur die Gemeinschaft, die Gastfreundschaft sehr hohen Wert hat. Und so haben wir sie eingeladen und sie wollen auch uns wieder einladen. Und so geht es weiter und ich bin gespannt, was sich daraus entwickeln kann. Man muss einander Zeit geben. Man muss es reifen lassen und immer wieder von Herz zu Herz das vermitteln. Es geht nicht darum, dass wir ihnen Bibelverse über den Kopf schlagen und sie eindecken damit, sondern einfach interessiert mit Anteilnahme bezeugen, das ist Jesus für mich und das könnte auch Jesus für dich sein. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass jeder Mensch ein Original Gottes ist, dass jeder Mensch ein Individuum ist, ganz individuell, persönlich ist er geprägt, ist er in seiner Zusammensetzung, in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit. Da sind wir nicht einfach eine Masse, sondern jedes ist ein Original Gottes. Und wenn wir interessiert evangelisieren, heißt dann das, es geht nicht einfach um Rezepte, die man da aufschlagen kann, Rezept sowieso, Frau, ist das für dich passend. Es geht auch nicht um Zahlen, es geht letztlich nicht um Gemeindewachstum, schon gar nicht, dass wenn wir Menschen erreichen, dass dann mehr Geld in die Gemeinde fließen kann, ist ja auch sehr ein Problem in unserer Gesellschaft, dass es immer wieder um Geld geht. Und da ist der Schweizer ganz besonders sensibel. Wenn er den Eindruck hat, jetzt geht es um das Portemonnaie, dann wird der verängstigt sich zurückziehen. Wir wollen einfach zu den Mitmenschen eine enge Beziehung aufbauen. Und das braucht Zeit. Und es darf sich reifen lassen. Das muss nicht von heute auf morgen gerade geschehen, sondern es darf sich entwickeln. Ich höre mit mitleidendem Herzen zu, was dem anderen bewegt, was ihn beschäftigt und was er erlebt. Ich möchte auf einen Bibeltext eingehen, Matthäus 9, Verse 9 bis 13, wo es heißt, und als Jesus von dort wegging, sah er eine Menschenmenge am Zoll sitzen, der hieß Matthäus und er sprach zu ihm. Jesus sah hier Menschen. Er sah nicht einfach irgendwas, eine Masse, eine große Schar, sondern er sah einen Menschen und in diesen Menschen ging es konkret um einen Besonderen, nämlich um Levi, um den Matthäus. Dann sah Jesus und es heißt weiter und er sprach zu ihm, folge mir nach und er, der Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Er war dort am Zoll, in der Situation, wo Levi oder Matthäus lebte und wirkte, am Zoll, an dem er Wucher trieb, das auch bei den Juden wirklich sehr verachtet war, weil sie sich hintergangen fühlten, da nimmt einer Steuern weg und macht sich selber reich. Zudem ging Jesus und sagte ihm konkret, folge mir nach. Du bist gemeint. Ich möchte mit dir eine Beziehung aufbauen. Ich möchte dein Herr und Heiland sein. Folge du mir nach. Und weiter heißt es dann, und es begab sich, als er zu Tische lag im Hause, da ging die Gemeinschaft konkret weiter. Jesus ging jetzt zu ihm nach Hause und setzte, oder wie es dort der Brauch ist, legte sich zu Tisch, es war am Boden, auf einer Anhöhe war der Tisch und mit Kissen ringsum legte man sich so seitlich dahin und hatte Gemeinschaft miteinander. Und dann heißt es, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Man war zusammen, man war eine große Gemeinschaft, ein Club, der für sich dort sich versammelt hat. Es waren Zöllner und Sünder. Und die meinte Jesus. Er machte sich mit ihnen bekannt. Er setzte sich an ihren Tisch und hielt Gemeinschaft. Und das heißt viel für dort in dieser Kultur. Wenn jemand in ein Haus ging, wenn jemand Tischgemeinschaft pflegte, dann zeigte sich das, dass er sich völlig identifiziert mit dem Gastgeber. Ohne Vorbehalt mal bei ihm ist, das mit Wertschätzung entgegennimmt, ich habe Tischgemeinschaft mit dir. Und das machten Jesus hier ganz bewusst. Er ging zu ihnen hin, zu diesen verrufenen Menschen, Zöllner und Sünder. Nein, mit denen haben wir doch keine Gemeinschaft. Schon Psalm 1 könnte man zitieren, sagt, man sitzt nicht, wo die Sünder sitzen und hat nicht Gemeinschaft mit diesen Gottlosen. Und Jesus machte sich hier bekannt mit den Pharisäern und Sündern. Vers 11, und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Den Pharisäern ist das aufgestoßen. Der macht nun mit ihnen Gemeinschaft. Was soll das sein? Er will der Sohn Gottes sein, er will der Gesandte Gottes sein. Und jetzt, was sehen wir da? Er hält Gemeinschaft mit den Pharisäern und Zöllnern, die doch so verachtet sind. Und Jesus hat hier überhaupt keine Berührungsängste. Er hatte ein Herz für sie. Und ich denke, das ist wichtig, dass uns Gott das neu schenken muss, damit wir ihn erleben dürfen und er unser Herz berühren kann. Und das muss uns Jesus schenken. Das muss Jesus in uns wirklich berühren, dass wir Grenzen überwinden, dass wir Gräben zuschütten und einen Zugang finden, dass wir uns öffnen und ihm wirklich Wertschätzung entgegenbringen, ohne Berührungsängste. Vielleicht haben Sie auch einen besonderen Wortschatz. Ich mache mich mit dem bekannt. Ich ticke mal nun so, wie Sie ticken und gehe auf Sie ein. Interessant, Jesus ging hier zu Levi persönlich ins Haus. Auch das wieder, er ging in ein Haus. Ein Jude ging bei einem Heiden überhaupt nicht ins Haus. Und bei verrufenen Zöllnern und Sünden auch nicht. und Jesus ging dort hinein in ihr Haus. Als Jesus aber das hörte, heißt es in Vers 12 und 13, merkte, dass da die Pharisäer aufbegehrten, sagte er, als Jesus das hörte, sprach er, nicht die Starken oder die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünden. Jesus kommt für uns als Menschen, die krank, die elend sind, die in falscher Gesellschaft aufwachsen. Er kommt zu uns als Arzt, um die Kranken wieder gesund zu machen. Ich möchte das auch an einer Skizze darstellen. Wir müssen mit ihnen den Weg zu Gott gehen. Wir sehen hier die verschiedenen Stufen, die es oft gilt zu durchschreiten. Da ist bei Nummer 1 derjenige, der gar nichts wissen will von Gott. An den kommen wir momentan nicht heran. Da können wir nur beten, dass ihm Gott irgendwann das Herz berührt, dass er eine Sehnsucht bekommt nach geistlichem ewigen Leben. Und dann ist dann schon die Nummer 2, wo vor dem Graben steht, der zugeschüttet werden muss. Das ist vielleicht der kulturelle Graben, es ist eine andere Kultur, aber da gibt es immer wieder Brücken. Bei unseren Kroaten konnten wir erzählen, dass wir vor 3 Jahren mit Surprise in Kroatien in den Ferien waren und das funkte schon wieder. Aha, sie waren bei uns, sie fühlten sich in unserem Land wohl. Es hat ihnen gefallen, sie hatten Gastfreundschaft dort. Das war wichtig. Man muss hier den Graben zuschütten. Und Nummer 3 sieht vor der Mauer, vor dem Schutthaufen oder was es sein mag, das sind oft die großen Vorbehalte, die da sind gegenüber den christlichen Leuten. Aber man fängt an mit zu fragen. Fragen über Gott und die Welt, Fragen über das Christsein, Fragen, hat das Leben Sinn? Und irgendwann wird es einmal wach und der Mensch kommt zu den Grundfragen, woher komme ich, wozu bin ich da? Und wohin geht es? Das sind eigentlich die Grundfragen, die die Menschen letztlich tief beschäftigen. Und bei Nummer 4 merkt dann plötzlich, es geht auf Christus hin. Es geht darum, dass ich den richtigen Weg einschlage, dass ich wirklich den richtigen Weg finde. Und da ist es vielleicht noch eine weitere Grenze zu überwinden, dass man das alte Leben bewusst zurücklassen kann und zum Kreuz kommt und am Kreuz seine Schuld, sein vergangenes Leben, alles Trennende zu Gott niederlegt und dann nach dem Kreuz wieder aufstehen kann in einem neuen Leben mit dem Erfülltsein vom Heiligen Geist und dann den Glaubensweg, der auch die vielen Situationen führt, weitergehen kann. Und jetzt geht es darum, dass ich diese Leute begleite, dass ich interessiert mich ihnen annehme und sie Schritt für Schritt begleite. Da gibt es zum Beispiel die kulturellen Gräben, die es zu überwinden geht. Und ich finde es sehr schön, dass wir auch immer wieder Gäste in unserer Gemeinde haben dürfen. Leute aus allen anderen Kulturen, man ihnen entgegenkommt, dass man die Besetzung hat oder eben mal Schriftdeutsch hier vorne spricht. Einfach, um miteinander Gemeinschaft zu haben. Da sind auch vielleicht die intellektuellen Mauern da, die Vorbehalte, die eigenen Vorstellungen da, woher ich komme, wohin ich gehe. Und ich habe hier Vorstellungen, ja, soll das wirklich wahr sein, dass wir Geschöpfe Gottes sind? Und nicht durch Evolution über Jahrmillionen, Jahren entstanden sind. Da gibt es auch die kulturelle oder gesellschaftliche Grenze. Wenn man sich vorstellt, ja, Gemeinde, muss ich dann zu einer Gemeinde gehen, zu Christen, die für mich so oft so komisch wirken, oder dann miteinander singen und wenn man sogar noch singt, die Hände emporheben. Das sind alles so Vorbehalte, was die Menschen beschäftigen und es gilt, mit ihnen hier den Weg zu gehen. Oder es ist ein tiefer Riss da. Es ist vielleicht ein Erdbeben, ein Vulkan, der aufgebrochen ist, was wir mit Verletzungen bezeichnen könnten. Wenn es zu Hause zu gegenseitigen Dingen zum Christsein herausgekommen ist. Ich erlebte das auch zu Hause. Man ging in die Gemeinde, man sang dort Christus und Gott und bejubelte das vollkommene Leben, wie wir in Christus vollkommen gerechtfertigt und geheiligt sind, geheiligt und nicht wie die anderen Leute und schon gar nicht auch wie die anderen Christen, sondern als die besonders ausgewählte Gemeinde. Und zu Hause ging dann der Gegensatz los, da knallten die Türen, man hat Beschimpfungen gegenseitig. Und ich stand da als Kind und Jugendlicher immer wieder zwischen diesen Fronten und litt darunter, dass das so gegensätzlich abläuft. In der Gemeinde Halleluja und zu Hause wirklich buchstäblich, wie es dem Teufel gefallen hat. Das gibt Verletzungen, die müssen überwunden werden. Da muss Gottes Wirken, eingreifen, es muss Heilung geschehen von inneren Verletzungen, von Vorbehalten, die man hat. Ja, da kommt letztlich bei all diesen Fragen immer wirklich dann von Gottes Seite her die erste Frage, die Gott an den Mensch stellte. Sie steht ganz am Anfang in der Bibel. 1. Mose 3,9. Adam, wo bist du? Nachdem das Wunderbare geschehen ist, Gott das Paradies, die neue Welt geschaffen hat, den Menschen in diese Herrlichkeit hineinversetzt hat, mit ihm Gemeinschaft pflegte, und irgendwann machte der Mensch etwas, was Gott sagte, nein, das ist nicht gut für dich, das mach nicht, nämlich von diesem speziellen Baum essen. Und es ging hier um die Liebe zu Gott, um das Ernstnehmen, was Gott gesagt hat. Und der Mensch vergriff sich, er entschied sich dort gegen Gottes Gebot. Und dann kam die Katastrophe und all die Destruktion, die da entstanden ist. Und sofort merkte sich der Mensch auf einmal, ich bin ja Macht, ich bin wie ungeschützt da. Und versteckte sich irgendwo in einer Höhle, hinter einem Busch, hinter irgendwas, weil er sich nicht mehr wagte, mit Gott zu identifizieren, in seine Gemeinschaft zu treten. Und Gott kommt dem entgegen. Mensch, wo bist du? Und mit dem wollen wir heute Morgen abschließen, mit der Frage Gottes an uns. Mensch, wo bist du? Wo stehst du? Wo stehst du in deinem Leben? Wo ist deine Beziehung? Wo bist du hier auf dieser Reise unterwegs? Was ist dein Problem? Wo musst du Gräben zuschütten, damit wieder eine Öffnung geschieht zu Gott hin? Wo muss innere Heilung geschehen, damit ich frei werde, um Gott zu erleben, dass ich diese Beziehung mit ihm aufbauen kann? Und damit, dass auch die Fragen geklärt werden können, wo komme ich her, wozu bin ich da und wo gehe ich hin? Und in dem Sinne möchten wir uns gegenseitig ermutigen, uns wirklich für die Leute einsetzen und wie es in diesem Leitvers heißt, als er die vielen Menschen sah, er sah sie, er nahm sie wahr, er hat ein Anliegen für sie, hat er großes Mitleid mit ihnen. Es drehte ihm das Herz, der Magen um, es beschäftigte ihn zutiefst. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Und da kommt Gottes Fragen, Mensch, wo bist du? Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass ich dich hat dürfen finden. Trotz Gräben, trotz viel Schutt, wo aufgeschüttet ist worden durch andere Beziehung zu dir und dass du mich gefunden hast. Herr, dass du mir nachgegangen bist und dass du mich gesucht hast, wirklich, bis ich dürfen dich finden und dein neue Leben erleben. Und du weißt, wo wir hier auf der Reise stehen, auf der Reise auf die Ewigkeit her, auf das Endziel hin. Und danke dir, dass du in jede Situation hineinkommst und sofort siehst, wie jemand verlangendes Herz hat, dass du es berührst. Und so bitte ich auch dich, dass du uns an diesem Morgen unsere Herzen berührst, dass wir dich erleben dürfen. Und vor allem, dass wir aus dem Erleben heraus wirklich wie du Interesse, Erbarmen, Mitleid bekommen mit anderen Menschen. Wirke das unter uns. Amen.